weniger Angst vorm Ende der Welt als Angst vorm Ende des Monats.
Wir haben in den letzten Jahren das schon viel hingekriegt, aber wir wollen da nicht stehen bleiben.
Ich finde es nicht gut, dass wir jetzt gerade in dieser Unzeit die Steuern erhöhen.
Nein, 99% werden davon nicht betroffen sein.
Ich bin Ricarda, Online-Redakteurin aus dem Willy-Brandt-Haus. Ich möchte heute nochmal mit euch über unser Zukunftsprogramm sprechen. 3 Wochen ist es jetzt schon her, dass wir euch das Programm vorgestellt haben. Darin steht unser Plan für die Zukunft Deutschlands. Und natürlich ist uns euer Feedback dazu wichtig. Deshalb haben wir dazu aufgerufen, uns eure Fragen zum Programm zu schicken. Mit dem Versprechen, dass unsere Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans und unser Generalsekretär Lars Klingbeil sie beantworten werden. Dieses Versprechen wollen wir jetzt natürlich einlösen, denn ihr habt uns eure Fragen geschickt und die waren sehr vielfältig. Es geht unter anderem um Steuern, Diskriminierung, Klima und Mobilität. Bitte seht uns nach, dass wir die Fragen, die sich inhaltlich ähneln, nur einmal beantworten können. Und auch diesmal gilt, die Audiodateien wurden natürlich alle digital von euch aufgenommen. Seht es uns also bitte nach, falls es hier und da mal zu einem kleinen Tonruckler kommen kann. So, und jetzt wollen wir euch gar nicht weiter auf die Folter spannen. Ihr seid sicherlich alle schon gespannt auf die Antworten. Los geht's mit einer Frage von Guido aus dem Ruhrgebiet, die Lars beantworten wird.
Ja, Glück auf, hier ist der Guido aus Essen und ich habe eine Frage zur Zukunftsmission 1, klimaneutrales Deutschland. Und zwar haben wir im Ruhrgebiet viele Menschen, die weniger Angst vorm Ende der Welt als Angst vorm Ende des Monats haben, weil einfach die Fragen drängen, ob die Wohnung noch bezahlbar ist, ob das Geld reicht, ob der Job sicher ist und so weiter und so fort. Meine Frage ist deshalb, wie wollt ihr die Klimagerechtigkeit mehr in den Mittelpunkt stellen? Wie wollt ihr Ängste davon nehmen, dass Energiepreise steigen, dass ein Lebenswandel komplett umgekrempelt werden muss oder dass eben eine Wohnung nicht mehr bezahlbar ist, weil sie saniert wurde. Ich danke euch, Glück auf und ciao.
Moin Guido, hier ist Lars. Ich finde, wir sollten nicht den Fehler machen, dass wir aus dieser Frage jetzt ein Entweder-Oder machen. Wir müssen beiden Themen eine größtmögliche Priorität einräumen. Und ich glaube wirklich, dass sowas wie der Umbau der Industrie oder der Ausbau der erneuerbaren Energien, moderne Mobilität, dass das alles auch immer die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen und von fairen Löhnen beinhalten muss. Wir müssen gucken, dass wir den sozialen Wohnungsbau vorantreiben, eine moderne, bezahlbare Infrastruktur haben und dass wir eine echte Energiewende hinkriegen. Und ich bin mir auch ganz sicher, wir bewältigen die Klimakrise nur gemeinsam und wir kriegen das nur hin, wenn es gerecht zugeht und wenn wir es schaffen, den nötigen Zusammenhalt für diese großen Ziele in unserem Land zu organisieren. Mach's gut.
Die zweite Frage kommt von Martin Grund und dreht sich um das Thema Beschäftigungsbedingungen in der Wissenschaft. Die Frage würde ich gerne an Saskia weitergeben.
Nach dem Lesen der wissenschaftspolitischen Impulse im Zukunftsprogramm habe ich mich gefragt, warum wir keine Impulse zu den Beschäftigungsbedingungen in der Wissenschaft setzen. Dort wird seit vielen Jahren der hohe Befristungsgrad beklagt. 2 Möglichkeiten gäbe es da: die Abschaffung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes und eine Rückkehr zur nachhaltigen Forschungsförderung. Denn aktuell gibt es Hochschulen wie die TU Dresden, die die Hälfte ihres Etats über Drittmittel finanzieren und diese befristete Drittmittelprojektförderung zumeist an die wissenschaftlichen Beschäftigten weitergeben. Vielen Dank euch!
Ja, gerade in der Wissenschaft und auch in anderen Bereichen sehen wir den Staat in hoher Verantwortung, Befristungen zurückzudrängen, um eben Sicherheit den Institutionen, Sicherheit aber auch den Beschäftigten zu geben, die natürlich, um Innovation überhaupt hervorzubringen, diese Sicherheit brauchen. Sich auf Veränderungen einzulassen, benötigt Sicherheit. Insofern sind befristete Beschäftigungen und andere atypischen Beschäftigungsverhältnisse schädlich für eine gute, veränderungswillige, veränderungsfreudige Gesellschaft. Deswegen haben wir die Aufgabe, sowohl in der Wissenschaft als auch beispielsweise in der Sozialwirtschaft oder anderswo die Projektförderung zurückzudrängen und zu einer besseren grundlegenden Finanzierung zu kommen.
Ja, vielen Dank, Saskia. Als nächstes kommen wir zu Raphael aus Dresden, denn auch er hat sich mit unserem Zukunftsprogramm auseinandergesetzt. Und seine Frage beantworten wird Lars.
Hallo zusammen. Das Programm spricht auch davon, Anerkennungsstrukturen für die Kinder und Enkel der GastarbeiterInnen, die heute noch Diskriminierung erfahren, zu schaffen. Und da wollte ich fragen, ob ihr da konkreter werden könnt, was ihr euch darunter vorstellt und wie diese Strukturen aussehen sollen. Vielen Dank.
Moin Raphael, vielen Dank für deine Frage. Als Antwort kann ich dir sagen, dass wir uns vorgenommen haben, dass wir ein Partizipations- und Integrationsgesetz auf den Weg bringen wollen, das staatliche Institutionen auch in die Pflicht nimmt, interkulturelle Kompetenzen stärker zu fördern. Es soll gezielte Förderung auch von Menschen- und Migrationsgeschichte im öffentlichen Dienst geben. Und wie auch ganz klar sagen, der öffentliche Dienst muss hier als Vorbild in Sachen Integration vorangehen. Außerdem wollen wir modernes Staatsangehörigkeitsrecht auf den Weg bringen. Also wir haben in den letzten Jahren da schon viel hingekriegt, aber wir wollen da nicht stehen bleiben. Wir wollen die generelle Möglichkeit für mehr Staatlichkeit gesetzlich verankern und Menschen nicht mehr zwingen, dass sie sich für eines ihrer Heimatländer dann entscheiden. Wir wollen eine Förderung von Orten, wo Menschen aus allen gesellschaftlichen Bereichen zusammenkommen, also auch sowas wie Sportvereine, die ja auch einen wertvollen Beitrag zur Integration leisten. Geht aber auch darum, dass man öffentliche Orte, öffentliche Plätze stärker fördert. Ganz klar, das siehst du auch im Programm, geht es um den Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung und generell ein ganz klares Bekenntnis der SPD für kulturelle Vielfalt in unserer Gesellschaft. Und das auch ganz klar müssen wir als Stärke sehen, dass wir so unterschiedlich sind, dass wir so vielfältig sind. Ja, und dann klares Bekenntnis. Und ich freue mich, wenn du dabei bist, jetzt auf der Strecke zur Bundestagswahl.
Robin, beschäftigen zwei Fragen rund um die Themen Finanzierung und Vermögensteuer. Vor allem letzteres Thema wird ja häufig diskutiert. Norbert, es wäre ganz toll, wenn du, Robin, Antworten auf seine Fragen geben würdest.
Ich hatte zwei Fragen, und zwar zum einen mal, wie denn genau die Finanzierung angedacht ist. Also nicht nur jetzt die Vermögensteuer, weil ich glaube ja kaum, dass die zur Finanzierung all dieser wirklich guten Projekte ausreichen wird, sondern auch noch, was sonst noch gedacht ist.
Ja, Robin, du fragst danach, wie wir denn das Zukunftsprogramm, das du sehr gut beurteilst, das freut uns natürlich sehr, finanzieren wollen. Ich kann dir jetzt erst schon mal sagen, wie es nicht geht. Das ist nämlich das, was die konservative Seite tun will, nämlich zu glauben, die Kredite, die jetzt aufgenommen worden sind in der Krise, die müssten als erstes mal zurückbezahlt werden. Außerdem müssten die Steuern für die höchsten Einkommen und Vermögen gesenkt werden. Und natürlich dürfen wir auch keine neuen Kredite aufnehmen. Da braucht man keine fünf Finger für, um auszurechnen, dass das nur geht, wenn wir auf die wichtigsten Forderungen eines solchen Zukunftsprogramms verzichten. Das heißt, dass wir die Infrastruktur, die wir brauchen, digital, die klassische Verkehrswege, dass wir auf Bildung verzichten und dass wir nicht nur und oder, sondern auf jeden Fall auch noch zusätzlich den Sozialstaat demontieren, dem wir jetzt zu verdanken haben, dass wir so gut durch die Krise gekommen sind.
Okay, Norbert, so geht es also nicht. Aber wie geht's denn dann?
Die Kredite, die wir jetzt aufgenommen haben, die können zunächst einfach mal stehen bleiben, weil nämlich diese Kredite sich über die Jahre verringern, was das Gewicht an der Wirtschaftsleistung angeht. Wenn wir jetzt was dafür unternehmen, dass wir unseren Wohlstand, unsere Produktion auch erhalten, nachhaltig wachsen lassen, und dann geht es eben im Wesentlichen darum, dass wir mit dem uns zur Verfügung stehenden Geld die Zukunft finanzieren. Wir werden ein Stück, das schreibt die Verfassung vor, der Kredite zurückzahlen müssen. Aber der entscheidende Punkt liegt darin, dass wir uns jetzt darum kümmern, die Zukunft zu finanzieren. Ich bleibe dabei, selbst wenn man das mit weiteren Krediten täte, ist das besser für die zukünftigen Generationen, als wenn man auf die Kredite verzichtet, dafür aber eine marode Infrastruktur, eine schlechte Bildung, überteuertes Wohnen und einen mangelnden Zusammenhalt in der Gesellschaft hinnehmen würde. Deswegen glaube ich, brauchen wir auf jeden Fall entweder Kredite oder, das wäre für mich noch naheliegender, wir würden dafür sorgen, dass endlich alle die auch ihre Steuern zahlen, die sich seit Jahrzehnten vom Acker machen, gerade die größten global agierenden Unternehmen, die, wie gerade jetzt auch wieder zuletzt festgestellt worden ist, in zig Milliarden Höhe ihr Geld am Fiskus und damit an der Allgemeinheit vorbeischleusen. Wir müssen klare Kante zeigen gegen schmutziges Geld. Deutschland ist immer noch ein Zufluchtsort auch für Geldwäsche und schmutziges Geld. Auch das sind Milliardenbeträge. Und dann muss man sagen, wenn wir gleichzeitig auch wollen, dass wir die Kaufkraft der kleinen und mittleren Einkommen sogar bis über den Durchschnitt, deutlich über den Durchschnitt hinaus stärken wollen, dann bedeutet das, dass wir auch ein Stück Umverteilung brauchen. Dann müssen diejenigen, die gerade jetzt in der Krise die größten Gewinne machen, die das größte Kapital anhäufen, mehr dazu beitragen als bisher. Das sind als erstes auch mal wieder die großen Digitalunternehmen, die jetzt Billionengewinne weltweit machen. Es sind aber auch die, die jetzt durch Spekulation zu wirklichem Reichtum kommen, den sich nur die leisten können, die in der Krise was anzulegen haben und nicht die, die in der Krise in Kurzarbeit sind. Und das bedeutet, wir müssen auch im Bereich von hohen Einkommen, hohen Vermögen und hohen Erbschaften an die Verantwortung appellieren, und zwar nicht nur durch einen Appell, sondern auch durch gesetzliche Regelungen.
Und speziell in Bezug auf die Vermögenssteuer, was ihr euch denn so grob vorstellt unter diesen Freibeträgen für hohe Einkommen, also so eine grobe Grenze vom Vermögen her.
Die zweite Frage, die du stellst, steht ja im direkten Zusammenhang damit. Was bedeutet das denn dann für die Vermögenssteuer? Also die ganz erklärte Absicht ist, dass wir uns an das oberste Prozent der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler richten. Also nicht an 99% der Menschen in unserem Land, denen immer eingebläut wird, wenn die Sozialdemokraten mit Vermögenssteuer kommen, dann wird es euch alle treffen. Nein, 99% werden davon nicht betroffen sein.
Vielen Dank, Norbert, für die sehr ausführliche Antwort. Wir machen weiter mit der nächsten Frage, die uns mehrfach erreicht hat.
Planen Sie, das Gesundheitssystem wieder zu verstaatlichen? Oder wo ist unser Ansatz, um die strukturellen Probleme dort aufzuarbeiten? Die heutige Probleme in der Pflege sind maßgeblich durch die Privatisierung und den damit verbundenen Abbau von Stellen entstanden.
Eine Antwort darauf wird Saskia geben.
Wir sehen natürlich ganz deutlich und beschreiben auch in unserem Zukunftsprogramm die große Not in der Pflege, den Pflegenotstand, den wir durch bessere Arbeitsbedingungen und bessere Tariflöhne, überhaupt allgemein verbindliche Tarifverträge in der Pflege überwinden wollen. Dazu braucht es eine bessere, gerechtere Finanzierung. Zum einen ganz klar gerechter durch die Bürgerversicherung, in die auch alle einbezahlen sollen. Aber eben auch, dass wir die DRGs auf den Prüfstand stellen, dafür sorgen, dass gerade die Grundversorgung im ländlichen Raum besser finanziert ist, das Vorhalten von Grundversorgung schon gut finanziert ist. Und nicht zuletzt muss es uns darum gehen, mindestens die Privatisierung im Gesundheitswesen, in der Pflege wieder zurückzudrängen, kommunale und andere öffentliche Träger zu stärken, darin ihre Häuser auch zu halten und auch wieder zu rekommunalisieren, da wo es möglich ist und da wo es notwendig ist.
Unser nächstes Feedback behandelt ein Thema, das oft die Gemüter erhitzt: Steuern. Besser gesagt Steuererhöhung. Lars, vielleicht magst du uns dazu eine fachliche Einschätzung geben.
Hallo, mein Name ist Peter Klug. Ich bin seit 2002 SPD-Mitglied. Das Programm ist an sich nicht schlecht. Ich finde es nicht gut, dass man jetzt gerade in dieser Unzeit die Steuern erhöhen will. Ich denke, genau das Gegenteil sollte eigentlich der Fall sein, dass man Steuern senkt.
Moin Peter, hier ist Lars. Ich will dir nochmal sehr klar sagen, worauf unser Programm abzielt. Wir wollen in den 20er Jahren jetzt große Veränderungen schaffen, die vor uns liegen. Wir müssen investieren in digitale Infrastruktur, in Bildung, in Klimaneutralität. Wir müssen gucken, dass wir Innovationen schaffen in diesem Land. Und dafür muss der Staat Geld in die Hand nehmen. Das werden wir tun. Dafür müssen wir gucken, wie wir das alles finanzieren können. Das, was wir im Zukunftsprogramm schreiben, ist ja, dass dafür auch starke Schultern mehr Verantwortung tragen sollen. Wir schreiben auch was zur Vermögenssteuer, zur Erbschaftssteuer, aber auch sehr klar, und auch das haben wir deutlich gemacht, wir wollen gucken, wie wir die kleinen und mittleren Einkommen, also die Leistungsträger dieser Gesellschaft, wie wir die entlasten können. Also da sind wir, glaube ich, stärker beieinander, als du das in deiner Frage suggerierst.
Nun kommen wir zu unserer letzten Frage von Lukas aus Berlin, die ich nochmal an Norbert übergeben werde.
Ich finde das Zukunftsprogramm wirklich sehr, sehr gut gelungen. Finde, das ist ein sehr guter Entwurf der SPD. Hab aber trotzdem eine Frage, und zwar zum Thema Elektromobilität. Und zwar möchte ich gerne wissen, warum wir so stark auf diese Technologie setzen. Man liest ja immer wieder, dass auch Elektroautos nur hergestellt werden können, indem wir eigentlich ziemlich große Schäden an Natur und am Klima verursachen. Ein Beispiel sind ja die seltenen Erden, die man braucht, um beispielsweise die nötigen Batterien herzustellen.
Ja, lieber Lukas, die Erklärung ist eine ganz einfache. Und zwar, wir müssen mit allem, was wir haben, schnell dahin kommen, dass wir CO2-frei Mobilität organisieren. Und zwar egal, ob es der Kraftfahrzeugbereich, also PKWs ist, ob es LKWs, ob es Flugzeuge, ob es Schiffe sind, ob es Bahnen sind, da wo wir elektrifizierte Strecken haben. Und alle Wissenschaftler und Techniker, die den gegenwärtigen Stand der Technik beschreiben, die sagen uns, dass es für die sogenannten kleinen Gefäße, nennen die das immer, also kleine Autos, dass es da keine effizientere Antriebsmöglichkeit gibt, als direkt vom Stromspeicher quasi in den Motor zu gehen. Die Übersetzung aus Strom grünen Wasserstoff zu machen, aus Wasserstoff dann über Brennstoffzelle oder wie auch immer wieder Strom zu machen und damit etwas anzutreiben, die wird erst wirtschaftlich, wenn es große Gefäße sind, also Flugzeuge, wenn es große Schiffe sind, aber auch schon im Lkw-Bereich. Und deswegen bleibt uns beim Pkw für den schnellen Umstieg zunächst mal definitiv nur die E-Mobilität. Die Frage ist, ob es andere Entwicklungen in den nächsten Jahren geben wird. Es gibt eine aber ganz besonders und ganz bestimmt, nämlich, dass die Akkus anders werden. Dass wir erstens dafür sorgen müssen, dass wir mit der Produktion von Akku und von Akkus nicht in anderen Ländern sowohl an Menschen als auch an der Natur Schäden anrichten. Und die Entwicklung ist in vollem Gange. Erstens, weil wir Akkus hier produzieren wollen, weil wir auch mehr und mehr in die Richtung gehen, dass die Produktion von Akkus ohne seltene Erden möglich ist. Und auch was Lithium angeht, da kann man mal einen schönen Vergleich machen. Selbst die gegenwärtige Technik einer Lithiumbatterie sieht so aus, dass der Wasserverbrauch für Lithium für das gesamte Fahrzeugleben bei einem Akku nicht größer oder sogar kleiner ist als die Herstellung von einem Kilo Rindfleisch. Also wir müssen es immer auch in ein Verhältnis setzen. Jetzt für den schnellen Umstieg müssen wir beim Pkw auf E-Mobilität setzen und zwar wirklich auch beherzt und konsequent. Und wir müssen die Entwicklungen, die dahinter liegen, weitertreiben, dass wir auch die Akkus umweltfreundlich herstellen. Und wenn es eben auch andere Formen des CO2-freien oder des schadstofffreien Antriebs gibt, ja, dann werden die auch entwickelt, aber das sind dann eher wirklich Vorhaben für die längere Zukunft.
Ja, das war unser Spitzenpodcast, in dem eure Fragen beantwortet wurden. Danke, 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 dass ihr so zahlreich mitgemacht habt und uns so viele Fragen gestellt habt. Wir sind sehr stolz auf dieses Zukunftsprogramm und darauf, dass wir einen Plan für die Zukunft haben. Ihr könnt übrigens jederzeit nochmal nachlesen, was wir genau planen. Ihr findet das Zukunftsprogramm unter www.zukunftfuerdich.de. Schön, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Doch halt, noch nicht ausschalten. Wir haben noch eine richtig, richtig tolle News für dich. Wir planen gerade etwas Großes, etwas sehr Wichtiges und auch du kannst ein Teil davon werden. Denn nach diesem Podcast soll noch lange nicht Schluss sein. Auch unser Kanzlerkandidat Olaf Scholz möchte mit euch in den Dialog treten. Und Olaf interessiert es ganz besonders, welche Gedanken Menschen zu unserem Programm haben, die eben nicht Mitglied der SPD sind. Und da kommst du ins Spiel. Du kannst nämlich jetzt SPD-Programmreporterin werden. Das bedeutet, du könntest dir zum Beispiel deine Oma schnappen, deine Schwester, deine Mitbewohner und dann redest du mit ihnen über einen Punkt aus unserem Programm. Erzähl ihnen zum Beispiel, wie wir ein klimaneutrales Deutschland schaffen wollen oder warum wir ein Bürgergeld einführen wollen. Und wenn du dann zum Beispiel mit deiner kleinen Schwester über den Klimapunkt geredet hast, dann drückst du irgendwann in deinem Handy auf Sprachaufnahmen und sagst, hey kleine Schwester, ich habe dir gerade erzählt, was im Programm der SPD zum Thema Klimaschutz steht. Welche Frage hast du noch dazu? Was ist unklar? Und diese Audiodatei mit der Frage schickst du dann einfach via Telegram an uns. Wir werden sie dann unserem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz vorspielen und er wird deiner Schwester, deiner Oma oder wen auch immer du fragen möchtest antworten. Wir würden uns sehr freuen, wenn du da mitmachen würdest. Wir brauchen da deine Hilfe. Falls du nochmal alle Infos dazu haben möchtest, also wie das genau ablaufen soll, dann schau doch einfach in die Shownotes bei Spotify. Wir verlinken euch da nochmal eine Seite. Wir sind sehr gespannt, welche Fragen uns dann irgendwann erreichen werden. Und bis dahin, passt auf euch auf und bleibt gesund.